Unser Predigtext steht im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Das sind die Verse 12 und 13. Da schreibt der Apostel Paulus: Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, und jetzt kommt der eigentliche Predigtext, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Da sträuben sich die theologischen Haare, nicht, wenn man das so liest. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Was denn nun? Sollen wir unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern? Liegt also alles an uns? Oder liegt alles an Gott, der in uns schafft, das Wollen und das Vollbringen? Das steht hier in einem Satz. Nur durch ein Komma gewissermaßen voneinander getrennt. Also man könnte auf den verwegenen Gedanken kommen und fragen, zunächst mal fragen bei der ersten Satzhälfte, ist Paulus katholisch gewesen? Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und wenn wir heute Morgen nicht im Jahre 2010 versammelt wären, sondern irgendwann in der Reformationszeit, ich sag mal so um 1550, dann wären bei dieser Frage die Leute auf die Barrikaden gegangen. Ein Sturm der Entrüstung wäre losgebrochen. Wie kommst du dazu, vorne, du Pastor, zu behaupten oder überhaupt zu fragen, dass Paulus katholisch gewesen ist? Doch unmöglich. Wenn es überhaupt einen evangelischen gegeben hat im gesamten Neuen Testament, dann war es der Apostel Paulus. Martin Luther hat ja durch den Apostel Paulus das Evangelium kennengelernt. Und er hat es zunächst versucht mit Furcht und mit Zittern. Seine Grundfrage war, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und weil ihn diese Frage so umtrieb und so bewegte und er ganz tief in seinem Herzen den Eindruck hatte, ich muss was tun, damit Gott mir gnädig ist, ging er ins Kloster. Und dort im Kloster fastete er, und wir lesen in seiner Lebensgeschichte, dass er seinen Leib kasteite, schlimmer als das in heutigen Fitnessstudios üblich ist. Dass er auf Nahrung verzichtete, dass er sich auf Pilgerreisen begab. Und immer wieder erlebte er, dass er keine Antwort auf diese Frage bekam. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das machte ihn total verrückt. Dass er alles tat mit Furcht und mit Zittern sozusagen, alles daran setzte. Und er nicht den Eindruck hatte, das Gefühl hatte, Gott ist mir Sünder gnädig. Er hat immer den Eindruck, da steht noch was aus, da muss noch was dazukommen. Bis zu dem Tag, als er anfing, in der Bibel zu lesen. Mönche lasen früher nicht unbedingt in der Bibel, die lasen in den Kirchenvätern. Sie lasen fromme Erbauungsbücher, so wie das viele Leute heute ja auch tun. Nicht? Man liest ja mehr Bücher über die Bibel, als dass man die Bibel selber liest. Und so war das damals auch. Bis er eines Tages anfing, die Bibel zu lesen. Das Neue Testament. Den Apostel Paulus, den Römerbrief. Und dort plötzlich im Römerbrief las, dass wir nicht gerecht werden durch unsere Werke. Durch das, was wir tun, auch wenn es mit Furcht und Zittern geschieht, sondern dass wir gerecht werden alleine dadurch, dass Gott uns gerecht gemacht hat in Jesus Christus. Dass er also alles getan hat. Das war für Luther eine riesengroße Entdeckung, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Wir sind nicht gerecht durch unsere Werke, die wir tun, sondern wir sind gerecht durch das, was Gott in Christus getan hat. Und seine gesamte Theologie fußt auf dieser Erkenntnis. Also Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Das war seine Entdeckung. Nicht ich, sondern er ist es, der mich angenehm macht vor ihm selbst. Der mir meine Schuld vergibt. Der mich wiedergeboren werden lässt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der mir das ewige Leben schenkt. Ohne dass ich, aber so, dass Christus alles dafür getan hat. Also wenn wir jetzt auf den zweiten Satz schauen, auf die zweite Satzhälfte, Gott aber ist es, der alles vollbringt, das Wollen und auch das Tun, das Wirken und das Vollenden, dann könnte man fragen, war Paulus vielleicht evangelisch, doch nicht katholisch? Evangelisch vielleicht im modernen Sinne. Der moderne Evangelische ist ja einer, der sagt, ich brauche eigentlich gar nichts zu tun. Ich kann, was meine Seligkeit angeht, meine Hände getrost in den Schoß legen. Ich brauche nicht zur Kirche zu gehen. Es reicht, wenn der Pastor und der Organist sonntagmorgens da sitzen. Es ist ja schon für mich alles getan. Und Jesus ist, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, Jesus ist für mich sozusagen in der Kirche und ich bleibe zu Hause. Ich brauche die Gebote Gottes nicht zu halten. Christus hat doch das Gesetz erfüllt. Bis ins Letzte. Ich berufe mich ja auf sein Werk. Auf das, was er getan hat, nicht auf meins. Also kann ich die Gebote Gottes ruhig missachten. Und vor allem, wenn ich keine Lust habe, die Gebote Gottes zu halten, dann kann ich mich auf diesen Halbsatz berufen und sagen, Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Ich habe also nicht das Wollen, also Gott hat nichts in mir getan, also brauche ich mich auch um das Vollbringen nicht zu kümmern, ist seine Sache. Ich brauche nichts zu tun. Das geht sogar so weit, dass manche modernen protestantischen Zeitgenossen sagen, ich brauche nicht mal zu glauben, nicht mal persönlich zu glauben. Es ist interessant, dass in vielen Kirchen heute bei der Konfirmation nicht mehr nach dem Glauben der Konfirmanden gefragt wird. Das hat zwar einerseits den Grund, weil man sagt, wir wollen sie nicht einfach in so eine Lage bringen, wo sie aufgrund der Feierlichkeiten und dessen, was da auch aussteht und vor der Gemeinde, sie zwingen gewissermaßen ein Glaubensbekenntnis, ein persönliches zu sprechen. Aber bei vielen bleibt der Eindruck zurück, ich selber muss gar nicht glauben. Da ist ja die Kirche, die glaubt und letztlich Christus, ich brauche nicht zu beten, Jesus betet ja für mich. War Paulus so ein Evangelischer? So ein Evangelischer. Der also sagt, du brauchst selber nichts zu tun, Gott tut alles. Über diese zwei Halbsätze wurde einmal in einem Seminar, das Spurgeon hielt, ausführlich disputiert. Was stimmt denn nun? Liegt alles an uns, schaffet eure Seligkeit mit Frucht und Zitter, liegt alles an Gott, der aber das Wollen und das Vollbringen wird. Darüber gab es eine heftige Auseinandersetzung unter Spurgeons Studenten. Und dann erzählte Spurgeon ihnen eine ganz interessante Geschichte, die er in der Sonntagsschule erlebt hat. Er sagte, er war ein Sonntagsschuljunge und wir kamen miteinander ins Gespräch über das Christsein, was denn dazugehört und was nicht. Und dann fragte ich diesen Jungen, sag mal, ist dein Vater Christ? Und dann guckt mich der Junge mit großen Augen an und sagt, ja, er ist Christ, aber er nimmt es nicht ernst. Ja, er ist Christ, aber er nimmt es nicht ernst. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Paulus will damit sagen, nehmt ernst, was Gott euch geschenkt hat. Habt Respekt davor. Wir können das leider nun in diesem kurzen Gottesdienst nicht machen, aber es wäre interessant mal für euch zu Hause Bibelstudium, mal nachzugucken, wo in der Bibel diese stehende Redewendung Furcht und Zittern vorkommt. Kommt häufiger vor. Und Furcht und Zittern kann einmal das bedeuten, was wir auch darunter verstehen, wenn wir es hören, nämlich Angst zu haben vor irgendwie etwas, aber es kann auch bedeuten, Respekt zu haben. Oder etwas ernst zu nehmen, was da auf uns zukommt. Und nun steht hier also in unserem Text, aus dieser Perspektive gesehen und gelesen, nehmt eure Seligkeit ernst. Und arbeitet so, dass ihr zeigt, ich nehme sie ernst. Ich habe Respekt davor, was Gott für mich getan hat. Gnade ist für mich keine billige Gnade. Keine Schleuderware. Nichts, was man bei Zimmermann oder irgendeinem Trödelladen bekommt. Sondern Gnade ist für mich etwas, was teuer erkauft und erworben wurde von meinem Herrn Jesus Christus. Der hat mit Furcht und Zittern daran gearbeitet, dass Gott mir jetzt gnädig sein kann. Nur wenige Verse vorher in Kapitel 2 beschreibt Paulus, was Jesus Christus getan hat. Dass er die Herrlichkeit des Vaters verließ. Dass er Menschengestalt, Knechtsgestalt annahm, einer von uns wurde. Und dass er gehorsam wurde bis zum bitteren Tode am Kreuz. Und wenn wir uns noch einmal diese Gethsemane-Szene vor Augen führen, vor dem Kreuz, dann sehen wir, mit welcher Furcht und mit welchem Zittern er in dieses Leiden und Sterben hineingegangen ist. Das wäre billige Gnade. Das einfach irgendwie in die Tasche zu stecken oder wie eine Versicherung, eine Lebensversicherungsurkunde abzuheften, irgendwo in den Aktenordner zu legen und zu sagen, also das hole ich da wieder raus, wenn ich es denn brauche. Das heißt nicht mal ich, sondern meine Erben machen das dann, wenn es um die Beerdigungsplanung geht. Das wäre billige Gnade, ein Verständnis von billiger Gnade, ein Nicht-Ernstnehmen dessen, was Gott in Christus für uns getan hat. Respekt vor der Liebe Gottes. Will Paulus hier sagen. Mein Vater ist Christ, aber er nimmt es nicht ernst. Er hat letztendlich keinen Respekt vor der Liebe Gottes. Das wollte der Junge sagen. Er hat keinen Respekt für das, was ihm geschenkt worden ist. In dem Augenblick, als Jesus für meinen Vater starb. Er ist Christ, aber er nimmt es nicht ernst. Ein kleines Wörtlein überlesen wir nämlich meist in diesen zwei Satzhälften. Die sind miteinander verbunden durch ein Wort, das im Griechischen nur aus drei Buchstaben besteht. Da, was so viel heißt wie nämlich oder denn. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott wirkt in uns. Das Wollen und das Vollbringen. Gott beschenkt uns. Und nun will er, dass wir dieses Geschenk auch auspacken. Dass wir damit leben. Dass wir darum kämpfen. Ich denke an einen Findling, der ganz in der Nähe unseres Seminars in Hamburg vor einem Haus in einem Vorgarten sich befand. Und auf diesem Findling stand drauf, was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besetzen. Das ist ja zweierlei ausgedrückt. Das eine, das, was du hast, hast du ererbt. Das hast du bekommen. Unverdienterweise, sozusagen. Was kannst du dafür, dass du so einen arbeitsamen, strebsamen Vater hast, der Vermögen angehäuft hat und es dir hinterlassen hat. Nichts. Aber dann ist auch das Zweite wichtig. Erwirb es, um es zu besitzen. Das heißt, tu was dafür, um mit diesem Vermögen auch richtig umzugehen. Nimm es ernst und hab Respekt vor der Leistung deiner Väter. Was du ererbt von deinen Vätern erwirbst, um es zu besitzen. Also Schärft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott wird das Wollen und das Vollbringen. Dein Leben ist eingespannt gewissermaßen zwischen diesen beiden Punkten. Gott schenkt dir das Wollen und er schenkt dir das Vollbringen. Und oft passiert es, dass wir das Wollen in uns spüren. Jeder von uns kennt das. Eigentlich müsste man. Eigentlich sollte man ganz anders leben. Und die guten Vorsätze jedes Jahr neu. Dieses Wollen kommt von Gott. Er wirkt dieses Wollen in dir. Und dann ist die Frage, wie wir mit diesem Wollen umgehen. Ob wir es zudeckeln. Ob wir es unter den Teppich kehren. Ob wir uns damit zufrieden geben, dass zwischen Wollen und Vollbringen in unserem Leben eine Spannung da ist. Oft eine unauflösliche. Ob wir alles daran setzen, vielleicht auch mit Furcht und Zittern, auf jeden Fall mit dem Respekt vor der Liebe und vor der Gnade Gottes. Herr, ich versuche, du hast das Wollen geschenkt, du wirst auch das Vollbringen schenken und ich mache mich auf den Weg zwischen diesen beiden Punkten. Das Zweite, Paulus rührt hier an ein Geheimnis der Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen arbeitet. Gott nimmt uns nämlich ernst als seine Partner. Wir sind ja seine Kinder geworden, nicht seine Knechte. Auf dass wir uns abermals fürchten müssen. Völlige Liebe treibt die Furcht aus und so weiter. Wir sind seine Kinder geworden. Und er nimmt uns ernst als seine Gegenüber. Und sein Wunsch ist es, dass wir zu selbst verantwortlichen Persönlichkeiten werden. Er will nicht, dass wir Leute sind, die gewissermaßen alles ihn tun lassen. Sondern weil er ja unser Vater ist, der alles für uns getan hat, möchte er, dass auch in unserem Herzen der Wunsch da ist, alles für ihn zu tun. Gott arbeitet immer wieder, interessanterweise so, dass er alles für uns tut, aber auch gleichzeitig alles von uns verlangt. Dass er ganz unser geworden ist in Jesus Christus. Und dass er gleichzeitig will, dass wir ganz sein werden. Für uns ist das irgendwie immer in Spannung in unserem Denken. Aber für Paulus war das keine Spannung, sondern das gehörte zusammen wie die beiden Seiten einer Medaille. Gott tut alles für uns. Und er will, dass du alles für ihn tust. Dazu schenkt er dir das Wollen und auch das Vollbringen. Ist interessant, bei den anonymen Alkoholikern wird dieser Zusammenhang ganz deutlich erkannt, obwohl die anonymen Alkoholiker ja keine bewusste christliche Botschaft haben, sondern sich ja an alle möglichen Menschen richten. Aber wichtig für sie ist immer eine doppelte Erkenntnis, eine doppelte Einsicht. Das eine ist, dass der Alkohol eine größere Macht hat über sie, als sie sich bislang in ihrem Leben ausgemalt und ausgedacht haben. Der Alkohol hat eine so große Macht und sie selber können da nichts ändern. Sie sind in seiner Hand, zunächst mal. Und das andere, was ein anonymer Alkoholiker immer wieder bekennt, in jeder Zusammenkunft ist, dass er von einer Macht, die größer ist als der Alkohol, seine Heilung und Befreiung erwartet. Es wird dort ausdrücklich nicht von Gott gesprochen, sondern immer von einer Macht, von einer größeren Macht, von einem größeren Wesen. Aber wenn diese Einsicht da ist, dann geht es um das Zweite, dass ein Alkoholiker gewissermaßen mit dieser höheren Macht zusammenarbeitet. Mit dieser höheren Macht, die größer ist als der Alkohol. Und zwar jeden Tag neu. Und deswegen lautet dann das Gebet, Herr oder Gott oder Macht, je nachdem, wie es dort formuliert wird, gib mir die Fähigkeit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das Mögliche vom Unmöglichen. Und gib mir die Kraft, genau das zu tun. Was denn, wenn ich die Summe ziehe und den Strich darunter dabei herauskommt? In dem Augenblick und an diesem Tag. Beides ist wichtig. Auf der einen Seite zu sehen, da ist der große Gott, der alles für uns getan hat. Und auf der anderen Seite zu sehen, ich bin berufen, jeden Tag auch alles für ihn zu tun. Das Wollen und das Vollbringen schenkt unser Vater im Himmel. Und ein letztes. Ich war gestern Abend noch bei der Predigtvorbereitung und habe für diese Predigt nach einem guten Schluss gesucht, nach einer schönen Geschichte. Und mir fiel nichts ein. Und dann kam jemand und störte meine Predigtvorbereitung. Es war Thomas Friede, der kam so gegen 21.15 Uhr und klingelte zunächst ergebnislos, weil unsere Klingel abgestellt war. Machen wir immer, wenn Hanna Nachtdienst hat, dass wir dann tagsüber die Klingel abstellen. Aber er hat den Trick raus und hat mich angerufen mit dem Handy. Von vor der Haustür sozusagen. Und ich habe ihn dann geöffnet. Und dann kamen wir so miteinander ins Gespräch, ohne dass wir über die Predigt als solche gesprochen haben. Aber dann erzählte er mir eine Geschichte, die er auch nicht selber erfunden hat, sondern die auch von einem Besuch her stammte, den er vormittags bei Elga gemacht hatte. Wir haben dann den Film, den YouTube-Film noch gesucht, aber ihn nicht gefunden. Aber er hat mir die Geschichte erzählt und die passt hundertprozentig. Er ist ein Sprinter, ein Läufer, ich glaube 400 Meter Läufer, und er steht mit anderen am Start. Und die Pistole knallt, die Leute rennen los und nach wenigen Metern spürt dieser Sprinter plötzlich einen Stich, der ihm durchs Bein geht, Muskelzerrung, Sehnenriss, was auch immer. Und er bricht zusammen und rappelt sich, während die anderen schon längst im Ziel sind, nach einer gewissen Zeit wieder auf und humpelt mehr oder weniger einbeinig dem Ziel entgegen. Und alle gucken ganz entsetzt. Und plötzlich kommt von der Zuschauertribüne jemand herunter, das ist sein Vater. Und er nimmt ihn um die Hüfte, er darf den Arm über seinen Vater legen und sie gehen gemeinsam miteinander durchs Ziel. Und das ist ein wunderschönes Bild für den, der unterwegs ist, mit Furcht und Zittern. Aber nicht alleine, sondern mit dem, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Der Läufer will weiterlaufen. Er hat das Ziel vor Augen. Und es ist unmöglich, dieses Ziel alleine zu erreichen. Bei den Blockaden und den Behinderungen. Und die kennen wir aus unserem geistlichen Leben auch. Aber da kommt der Vater von der Tribüne. Verlässt seine Zuschauerposition sozusagen. Und stellt sich zu seinem Kind, zu seinem Sohn und zu seiner Tochter. Umfasst ihn, lässt es zu, dass der oder die den Arm um den Vater legt und sorgt dafür, dass sein Kind, sein Sohn und seine Tochter durchs Ziel kommt. Der Sprinter hätte ja auch umdrehen können. Und dann sagt er, ich habe keine Lust mehr. Ich habe so viel trainiert im Vorfeld. Und jetzt passiert mir das, so ein Ärger, so ein Frust. Er hätte sich ins Gras legen können und zugucken können, wie die anderen da die Siegerkränze umgehängt bekommen. Aber er läuft weiter. Und da kommt der Vater und nimmt ihn und sorgt dafür, dass er durchs Ziel kommt. So ist unser Vater im Himmel. Deswegen gehört beides zusammen. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn er ist der Vater. Und der vollbringt das Wollen und auch die Vollendung.